Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Depressionen. Das Stigma Schwäche. Von Carina Schröder.
Die Depression ist nicht eine abwegige Eigenart des Sonderlings, sondern Reaktion auf die als kafkaesk erlebte Gesellschaft. Stefan Rogal, Autor, Herausgeber und Kolumnist.
Depression in Worte zu fassen, ist schwer. Noch schwieriger ist es, sie zu erklären.
Für mich sind Depressionen das Lesegerät für die Welt, das jeder von uns im Kopf hat, nicht mehr richtig funktioniert.
Ich bin auf die Suche gegangen, wollte verstehen, warum wir als Gesellschaft oft so sprachlos sind, wenn es um Depressionen geht. Warum wir so schlecht vermitteln können, was diese Krankheit bedeutet. Für den Einzelnen und für uns alle.
Depressionen sind ja ein Schatten quasi, der über ja allen Personen in der einen oder anderen Weise schwebt.
Was mich an der Depression fasziniert, ist dieses total passiv, also diese Dysfunktionalität.
Die Depression scheint mir ein bisschen eine Erkrankung unserer Zeit zu sein.
Depressionen wirken sich auf alle Lebensbereiche der psychisch Erkrankten aus und können zu großen Beeinträchtigungen im Alltag, im Beruf und in Beziehungen führen.
Ich habe viele Antworten bekommen. Von Medizinern, Psychologen, Soziologinnen, Kulturwissenschaftlern, Literaturwissenschaftlern. Sie versuchen, Depressionen erzählbar zu machen. Alle auf ihre Weise.
Häufige, schwere, oft lebensbedrohliche Erkrankungen.
Der Depression fällt die Sexiness.
Nicht sexy, ein Schatten, passiv bis zur Lebensbedrohlichkeit. Das alles erklärt noch nicht viel, aber deutet an, was oft übersehen wird. Depression, das ist viel mehr als traurig sein.
Ich kann die Gedanken, die so in mich reinkommen, gar nicht steuern. Und alles, was dann kommt, ist irgendwie negativ. Ich bin nicht im Hier und Jetzt. Ich bin entweder in der Vergangenheit und hadere damit. Oder ich bin in der Zukunft und habe Ängste davor.
Es ist ein kühler Tag Ende November. Mit einem heißen Getränk sitzen wir an einem großen Esstisch im Wohnzimmer, mit Blick auf Häuser und einem herbstlichen Wald. Ich bitte die junge Frau, sich vorzustellen. Was zeichnet sie aus?
Ich bin Sarah Spieker, 37 Jahre alt. Ich wohne im Sauerland und ja, ich mag die Natur und deshalb lebe ich auch gerne hier.
Ich merke, wie nervös Sarah Spieker ist. Sie spricht nur leise ins Mikrofon und zögert bei ihren Antworten. Und sie stellt sich nicht mit ihrem Beruf vor, so wie das Menschen meistens tun.
Dürfen Sie und wollen Sie überhaupt mal sagen, was für einen Job Sie haben?
Ja, gerne. Obwohl gleichzeitig der Job für mich nicht so eine extreme Identifikation ist. Deshalb ist das auch, glaube ich, immer sowas, was ich nie so in den Vordergrund stelle.
Das spielt vermutlich eine Rolle für die Erkrankung, aber ist mir hier, während wir miteinander sprechen, noch nicht bewusst. Sarah arbeitet an einem Digitalisierungsprojekt in Nordrhein-Westfalen, hat Informatik und Automatisierungstechnik studiert. Ein zentraler Moment, der Abschluss ihres ersten Studiums.
Ich hatte mit meinem damaligen Freund dann geplant, ins Sauerland zu meinen Eltern zu fahren, um irgendwie essen zu gehen. Ich hatte dann ja über den Tag so ein paar Stunden Zeit. Und das hat mich irgendwie völlig gestresst. Ich wusste überhaupt nicht, was ich mit mir anfangen soll.
In den folgenden Wochen, erzählt Sarah, kann sie sich auf nichts konzentrieren, ist unruhig, beschreibt sich selbst als weinerlich. Eine Sprachreise, die sie geplant hatte, um ihren Studienabschluss zu feiern, scheitert schon an einer eigentlich einfachen Sache, am Kofferpacken. Da ist Sarah Mitte 20. Sie sucht sich professionelle Hilfe. Der Psychologe stellt eine mittelgradige, wiederkehrende Depression fest. Passiv nimmt Sarah die Diagnose hin. Ihr Kopf wird von einem anderen Gedanken beherrscht.
eigentlich könnte ich auch irgendwie hier gleich von der Brücke springen.
Sarah ist damals froh, dass sich jemand um sie kümmert, hinterfragt die Behandlung mit Psychotherapie und Antidepressiva nicht. Die sonst so kopflastige Frau erkennt sich selbst nicht wieder.
Da war dann so ein Gefühl der völligen Überforderung, Ausweglosigkeit. Ich war völlig antriebslos. Also selbst einfache Dinge wie eine Waschmaschine anstellen oder einkaufen hat mich völlig überfordert. Also die Entscheidung zu treffen, kaufe ich jetzt Birnen oder Äpfel.
Eine Depression wird üblicherweise anhand dreier Hauptsymptome festgestellt. Gedrückte Stimmung, Freudlosigkeit und Interessenverlust. Antriebsminderung mit erhöhter Ermüdbarkeit und Aktivitätseinschränkungen. Dazu kommt eine Vielzahl weiterer Begleitsymptome wie Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Lebensüberdruss bis hin zu Selbstmordgedanken. Sie können einige Wochen oder auch Monate anhalten, können jederzeit wiederkommen. Ulrich Hegerl, Vorsitzender der Deutschen Depressionshilfe, definiert Depressionen so:
Häufige, schwere, oft lebensbedrohliche Erkrankungen. Häufig heißt, dass in Deutschland jedes Jahr etwa 8% der erwachsenen Bevölkerung unter einer behandlungsbedürftigen Depression leidet. Schwer heißt, dass es keine andere Erkrankung gibt, wo so viele Menschen das Leiden nicht mehr aushalten und Suizidversuche und Suizide begehen.
In Deutschland ist etwa jede vierte Frau und jeder achte Mann im Laufe des Lebens einmal von einer Depression betroffen. Die Lebenserwartung von Menschen mit Depressionen, so Ulrich Hegerl, ist im Schnitt um 10 Jahre reduziert.
Das zeigt, dass wir hier mit einer wirklich schweren Erkrankung zu tun haben und nicht mit einer Befindlichkeitsstörung.
Ich erzähle Ulrich Hegerl von Sarah. Wie kommt es so weit, dass ein junger, scheinbar gesunder Mensch so in sich zusammenfällt? Es könne Auslöser geben, höre ich. Schicksalsschläge etwa oder Partnerschaftskonflikte. Aber
ohne Veranlagung erkrankt man nicht. Da gibt es alle möglichen Veränderungen im Gehirn, die mit der depressiven Krankheitsphase einhergehen. Das sind die Stresshormone verändert, Serotonin ist in einigen Aspekten verändert. Viele Veränderungen, wobei man nicht genau weiß, was ist jetzt Ursache, was ist Folge.
Studie findet Biomarker für Depressionen.
Universität Kiel 2021.
Depression, Entzündungen als möglicher Auslöser.
Pharmazeutische Zeitung 2018.
Depressionen, Reizdarm, Serotonin. Wie der Darm unsere Psyche beeinflusst.
Kölnische Rundschau 2021.
Seit einigen Jahren gibt es regelmäßig Schlagzeilen. Hormone, Gene, immer neue Indizien, die auf physische Ursachen für Depressionen hindeuten. Einen endgültigen Beweis dafür gibt es bisher aber nicht. Dabei ist die Idee, dass etwas im Körper nicht stimmt, wenn jemand depressiv ist, nicht neu. Im Gegenteil.
Die Erscheinungen, die wir heute mit Depressionen in Verbindung bringen, die sind so alt wie die Medizingeschichte, würde ich sagen.
Erste Schriftzeugnisse darüber gab es bereits in der Antike, allerdings unter anderem Namen.
Ja, also
dieses verlegene Lachen gehört zu Heinz Schott, Professor für Medizingeschichte im Ruhestand. Er interessiert sich besonders für die Geschichte der Psychiatrie.
Der klassische Begriff ist die Melancholie. Melancholie, das kommt vom Griechischen Melan, schwarz, und Chole, die Galle, also die Schwarzgalligkeit, wörtlich übersetzt.
In der Antike glaubten die Menschen, dass wir von 4 Kardinalsäften beherrscht werden. Schleim, Blut, gelbe Galle und schwarze Galle.
Man hatte die Vorstellung, dass die schwarze Galle als einer der 4 Körpersäfte hier Überhand genommen hat und sozusagen als schwarze Galle vor allen Dingen das Gehirn verdunkelt und durch diese Verdunkelung diese schlimmen Gedanken oder diese Niedergedrücktheit kommt.
Dass Depressionen auf körperliche Ursachen zurückzuführen sind, diese Vermutung erhärtet sich noch einmal Mitte des 19. Jahrhunderts. Bei Tests von Medikamenten, die gegen Tuberkulose oder Schizophrenie eingesetzt werden sollen, zeigt sich, dass einige von ihnen die Stimmung der Probanden aufhellen und Antrieb auslösen. die Antidepressiva waren entdeckt. Eine Wunderpille sind sie allerdings nicht, betonen Experten. Und seit einigen Jahren sind zunehmend skeptische Stimmen zu hören, die zur Vorsicht bei Antidepressiva raten. Eine Strömung warnt sogar vor der sogenannten biomedizinischen Blase.
In der Psychiatrie haben wir nach wie vor, weil das eben eine medizinische Disziplin ist, eine weit überwiegende Mehrheit, die der Auffassung sind, das müsste doch die ursächliche Richtung sein. Wir haben nur noch nicht gefunden, was es ist. Vielleicht haben wir noch nicht gut genug Methoden. Eines Tages werden wir das finden.
Jürgen Margraf ist Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ruhr-Universität Bochum. Wenn man körperliche, messbare Indikatoren wirklich nachweisen könnte, sagt er, dann könnten diese auch für die Diagnose genutzt werden. Bisher aber läuft das anders.
Der Patient oder die Patientin schildert seine Beschwerden und dann wird vom Fachmann oder der Fachfrau das Ganze angeschaut und bewertet. Das nennt man klinisches Urteil. Und dann sagen die, ja, aus meiner Sicht ist das wirklich eine Depression.
Das sei auch einer der Gründe, warum die Depression immer noch so schwer greifbar ist.
Die Kategorien sind erstaunlich unzuverlässig.
Studien, auch von Jürgen Margraf und seinem Team, zeigen etwa, dass verschiedene ÄrztInnen häufig zu verschiedenen Ergebnissen kommen, wenn es darum geht, Depressionen festzustellen.
Die Fehldiagnoserate ist doch ziemlich hoch. Etwa bei der Depression so im mittleren Bereich, bei sowas wie der Borderline-Störung gab es ziemlich viele Fehldiagnosen bei uns, auch bei sowas wie der generalisierten Angststörung, wohingegen bei Zwängen, Zwangsstörungen, das vergleichsweise gering war.
Arzt-Patientengespräche zur Depressionsdiagnose sind fehleranfällig. Warum? Unter anderem, so Jürgen Margraf, weil das Diagnosegespräch oft nur einen bestimmten Zeitpunkt beleuchtet. Der Arzt drückt sozusagen auf den Auslöser einer Kamera. Das Bild zeigt dann einen Ausschnitt aus dem Leben eines Menschen mit Depression. Dabei gehöre dazu in der Regel eine ganze Lebensgeschichte.
Es ist so, dass bereits 50% der Menschen, die man irgendwann mal mit einer psychischen Störung diagnostiziert, dass diese Probleme schon bis zum Alter von 14 Jahren in der Hälfte der Fälle da sind. Bis zum Alter von 24 Jahren sind 3/4 aller Fälle schon da.
Der Blick auf die Lebensgeschichte und Lebensumstände von Menschen mit Depressionen kann helfen, die Erkrankung zu erklären. Hinweise darauf lieferte in den letzten Jahren vor allem die interkulturelle Psychologie.
Wichtig anzumerken ist natürlich auch, dass Depressionen weltweit vorkommen, also überall, also nicht nur in den industrialisierten Ländern, sondern wirklich überall.
Die Soziologin und Kulturethnologin Amina Trevisan beschäftigt sich seit Jahren mit den kulturellen Hintergründen von depressiven Menschen, inspiriert durch ihre eigene Biografie.
Ich bin in den 70er Jahren geboren und bin in der Schweiz aufgewachsen. In einer Zeit, als die italienische Bevölkerung rassistisch angefeindet wurde. Und das hat mich sehr geprägt in meiner Selbstwahrnehmung, in meinem Selbstbild.
Während ihres Studiums erkrankt Amina Trevisan an einer Depression. Damals denkt sie, sie sei weniger wert. Heute betont sie die Rolle der Anfeindungen, denen MigrantInnen seit den 1950er Jahren in der Schweiz ausgesetzt waren. Auch Trevisans Eltern. Dass Erfahrungen von Ausgrenzung dazu beitragen, dass MigrantInnen besonders anfällig für psychische Probleme sind, darauf weisen inzwischen einige Studien hin. Amina Trevisan selbst hat kürzlich die Biografien von 17 in die Schweiz migrierten Frauen aus Lateinamerika ausgewertet. Ergebnis?
Dass die Auseinandersetzung mit den emotionalen Aspekten von Rassismuserfahrungen aus der Sicht der Betroffenen essentiell ist, um ihre Depressionserkrankung zu verstehen. Rassismus, so postuliere ich, darf als Risikofaktor für die psychische Gesundheit nicht ausgeblendet werden oder gar unterschätzt.
Depressionen in einen Kontext zu setzen, in dem individuelle Werte und Lebenserfahrungen durch eine Mehrheitsgesellschaft auf- oder abgewertet werden. Das schärft den Blick auf psychische Erkrankungen auch in einer weiteren Hinsicht. Sie werden nämlich von den Betroffenen, je nach kulturellem Hintergrund, anders beschrieben.
Das ist ein wesentlicher Punkt. Es wird unterschiedlich darüber gesprochen. Eine Frau in meiner Forschung dachte, sie sei vom Teufel besessen, weil sie sehr katholisch erzogen war und dachte, sie hätte etwas Schlechtes gemacht. Sie konnte ihre Depression nicht einordnen.
Wie sich Depressionen in verschiedenen Kulturen verschieden äußern, das untersucht Jan Lakin von der Palo Alto University in den USA. Angefangen hat er vor gut 12 Jahren mit dem Mood Screener, einer Website, auf der Menschen sich mit Hilfe eines Fragebogens auf Depressionen testen lassen können. Gefragt wird dort unter anderem, ob man sich traurig fühlt, wie der Antrieb ist oder ob das Gewicht sich verändert hat. Ein standardisiertes Screening, ohne Therapeut, aber mit direktem, automatisierten Feedback.
Es sagt vielleicht sowas wie, oh, Ihnen geht es heute ziemlich gut, Glückwunsch. Oder Sie haben einige Symptome, Sie sollten sich Hilfe suchen. Oder es scheint so, als seien Sie heute depressiv.
Die Seite hat über die Jahre immer mehr Daten gesammelt, ist heute eine der größten Datensammlungen dieser Art. Zunächst konnten nur englischsprachige Menschen mitmachen. Mittlerweile sind Spanisch, Russisch, Chinesisch und Arabisch hinzugekommen. Und mit diesen Sprachen die Erkenntnis, dass sich Depression nicht einfach übersetzen lässt.
For instance, the original question in English.
Die erste Frage zum Beispiel ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn man sie wörtlich übersetzt. Hat sich eine Person sad blue or depressed gefühlt? Das Wort blue ergibt aber nur im Englischen einen Sinn. Wenn wir ins Deutsche wörtlich mit blau übersetzen würden, wäre das eine ganz unsinnige Frage, weil blau dort nichts mit der Stimmung zu tun hat.
Für eine aktuelle Studie hat Jan Lakin etwa 7000 DepressionspatientInnen nicht nur nach ihrer Sprache, sondern auch nach ähnlichen kulturellen Hintergründen gruppiert. Ziel der Untersuchung?
We were trying to understand whether specific symptoms of depression.
Wir wollten verstehen, ob bestimmte Depressionssymptome in bestimmten Kulturen häufiger zusammen auftreten als in anderen. So können wir besser nachvollziehen, welche Vorstellungen die Kulturen von Depressionen haben und wie diese sich jeweils ausdrücken. Das könnte es leichter machen, Depressionen zu erkennen und auch spezifischer zu behandeln.
Im englischen Sprachraum etwa äußert sich eine Depression vor allem durch Niedergeschlagenheit und den Verlust von Interesse. In Mittel- und Südamerika ist es anders.
In
der lateinamerikanischen Gruppe fällt besonders auf, dass das Gefühl, sich wertlos, schuldig oder sündig zu fühlen, mit suizidalen Gedanken zusammenhängt.
Eine mögliche Erklärung, so Jan Lakin, diese Länder seien oft stark katholisch geprägt. Müdigkeit ist, außer im russischen Sprachraum, nahezu überall auf der Welt eine Begleiterscheinung von Depressionen und vor allem in Südasien und China werden auch Konzentrationsprobleme mit der Erkrankung verbunden. Hier gelten psychische Erkrankungen zudem häufig als Charakterschwäche und sind besonders stigmatisiert. Charakterschwäche, Schuld, Sünde. Ein Muster, das immer wieder durchscheint. Wer von einer Depression betroffen ist, sucht die Ursachen dafür oft in irgendeiner Form von eigenem Fehlverhalten oder persönlichem Defizit. Auch Sarah Spieker wünscht sich heute, sie wäre als Kind offener gewesen, weniger schüchtern. Dann, glaubt sie, hätte sie es einfacher gehabt. Aber sie ist schon immer fleißig. Nach ihrer Depressionsdiagnose macht sie die erste Therapie, arbeitet an sich und verfolgt ihre Karriere zielstrebig, scheinbar unerschütterlich.
Definitiv ein großer Druckgefühl von außen. Und dadurch habe ich dieses eigene innere Druckgefühl aufgebaut. Da will ich jetzt auch gar keinem die Schuld für geben. Ich komme auch aus einem akademischen Umfeld. Auch in so der entfernten Verwandtschaft sind da extrem viele Akademiker. Und für mich gab es irgendwie nichts anderes.
Sarahs Zielstrebigkeit schützt sie nicht vor Rückschlägen. Ihre Depression kommt immer wieder. Trotzdem schafft sie ihren Master, findet einen Job, kommt an, wo sie hin wollte. Aber Sarah hadert mit sich, ob es der richtige Weg ist. Sie ignoriert die innere Stimme aus Angst, den Job zu verlieren. Aber gerade das ist riskant.
Ja, irgendwann bin ich dann aber auch auf der Arbeit mehr oder weniger zusammengebrochen und konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren, konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen.
Dieser Rückschlag reißt Sarah den Boden unter den Füßen weg. Sie hat Freunde vernachlässigt, Hobbys, sich selbst. Hat alles für den Beruf gegeben, mit dem sie sich nicht identifiziert. Es folgen 15 Wochen Klinik.
Wir leben natürlich auch in einer Leistungsgesellschaft und uns ist einfach bewusst, in dem Moment, wo ich irgendwie ausfalle, bin ich halt ersetzbar. Also ich merke das auch, selbst bei einer Grippe oder so ist es mir eher unangenehm, dass ich jetzt die Grippe habe und stelle mir dann auch schnell so die Frage, hätte ich das jetzt vermeiden können? Oh Gott, mein armer Arbeitgeber.
Laut der Deutschen Depressionshilfe ist jeder fünfte Berufstätige schon einmal an einer Depression erkrankt. 15% aller Beschäftigten haben einen Suizid oder Suizidversuch eines Kollegen erlebt. Der ständige Zwang, Geld zu verdienen, Leistung zu bringen, oft einfach die schiere Menge an Arbeit, die Arbeitsbedingungen, der Zeitdruck. All das ist nicht unbedingt förderlich für die psychische Gesundheit. Nur leidet jemand, der an Depression leidet, an diesen Umständen? Oder eher an dem Gedanken, dass er ihnen aufgrund eigener Defizite nicht gewachsen ist?
Also ich habe jetzt hier auf Record gedrückt und wie gesagt die Kamera ausgeschaltet, weil das sonst ein bisschen für mich Reizüberflutung ist.
Till Huber ist Vertretungsprofessor an der Universität Hamburg. Spezialgebiet: Darstellung von psychischen Krankheiten in der Literatur. Zusammen mit Immanuel Nova von der Universität Koblenz-Landau arbeitet er an einem Sammelband über das Thema. Seit etwa 20 Jahren haben Depressionen Hochkonjunktur, sagt er, in sogenannten Pathografien.
Ein Beispiel für diese depressive Innensicht ist eben eindrücklich ganz aktuell bei Benjamin Mark zu finden. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein.
Ich bin ein bisschen gespannt. Ich habe heute diese neue Kaffeepresse besorgt und ich habe damit noch nie Kaffee gemacht. Das heißt, Sie müssen jetzt gucken, ob der auch lecker ist. So, wenn er zu schlapp ist, dann gießen wir ein bisschen Wasser rauf. Wenn er zu stark ist, kochen wir ihn ein.
November, der Monat, in dem das Wort Herbstdepression häufig in Gesprächen vorkommt. Ich bin bei Benjamin Mark in Hamburg, in der Küche einer Freundin. Der Tisch ist reich gedeckt. Benjamin Mark hat extra Zimtschnecken geholt.
Fangen wir mal ganz entspannt an und fragen, was ist eine Depression? Der Kopf ist unser Abspielgerät für die Welt. Und wenn man eine Depression hat, dann ist das Abspielgerät kaputt. So ein kaputtes Abspielgerät kann einem dann die Welt ergrauen.
Unbestreitbar sitzt jemand vor mir, der versucht, Bilder für die Depression zu finden. Ich bin begeistert. Er tut es ab.
Ich bin Autor.
Ein klassisches Verhalten von Depressiven, sagt Benjamin Mark. Er kann nicht mit Komplimenten umgehen, versteckt sich hinter kleinen Witzen und knetet beim Reden die Unterarme. Dabei spricht er häufig über seine Depression, gibt Interviews, hat 2020 ein Buch veröffentlicht. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Einblicke in seine Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken, mittlerweile eine Handvoll. Gedankenfetzen, manchmal seitenweise nichts als das Wort Fuck. Eine Tür in seinen Kopf, sagt Benjamin Mark. Depressionen seien auch für Betroffene schwer zu erklären. Unter anderem, weil sie die Lebensgeschichte eines Menschen zerstören.
Jeder von uns erzählt sich ja eine Geschichte, eine Lebensgeschichte, steht irgendwie morgens auf und sagt, hey, ich habe Kinder, hey, ich habe einen tollen Job und irgendwie ergibt das alles Sinn und es ist schön und ich habe Freunde und alles Mögliche. Und sobald die Depression anfängt, verliert der Mensch die Fähigkeit, sich diese Geschichten zu erzählen. Er wird praktisch geschichtslos, sein Leben zerfällt zu einzelnen Dingen, zu Dingen, die abgehakt werden müssen.
Arbeiten, sich um die Kinder kümmern, einkaufen. Während einer Depression sind solche Aufgaben für Benjamin Mark nicht zu bewältigen. Außerhalb einer funktionierenden Lebensgeschichte fehlt ihnen schlichtweg der Sinn.
Mittlerweile nenne ich das meinen inneren Fleischwolf. In den kommt so alles rein, was gut sein könnte oder was ich bin, und wird einmal durchgehäckselt, bis ich kaum noch da bin.
Wer schreibt die individuellen Lebensgeschichten? Wer gibt ihnen ihren Sinn? Man selbst oder sind es eher die Erwartungen von außen, gesellschaftliche Normen, denen man oft ganz unhinterfragt folgt? Benjamin Mark sagt, ähnlich wie Sarah Spieker, auch er habe immer versucht zu funktionieren, für alles und für jeden. Auch er wollte ein Mensch sein, auf den sich alle verlassen können, der keine Probleme macht, sondern der erfüllt oder besser noch, übererfüllt, was von ihm erwartet wird, der seinen Mann steht.
Ich glaube, es gibt viele von diesen in der Gesellschaft so gut ankommenden Depressiven, die einfach unglaublich hart immer arbeiten, weil sie eben so Selbstbildprobleme haben. Und meistens kommen die dann auch recht weit. Und manche brechen vielleicht auch nie zusammen, aber die werden dann wahrscheinlich auch niemals richtig glücklich.
Höher, weiter, schneller. Wer nicht rastet, der rostet nicht, bekommt auch keine Depression. Statt sich mit den gesellschaftlichen Umständen zu beschäftigen, die Depressionen begünstigen, wird sie als Problem ins Individuum hineinverlagert. Das hat sich dann auch darum zu kümmern, dieses Problem zu lösen. Auch Sarah Spieker empfindet das so.
Enttäuscht, wütend, da war das Gefühl von Scham. Und ich habe auch in jeder Episode immer so nach außen so ein bisschen so getan, als wäre es jetzt so das erste Mal sozusagen. Oder auch so für mich, weil ich eigentlich immer dachte, ja, ich bin ja schlau genug und wenn ich viel reflektiere und Therapie mache, dann habe ich es überwunden. Und ja, mir selber einzugestehen, dass es wiederkommen kann, ist mir immer sehr schwer gefallen, glaube ich, auch bis heute.
Auch um ihre Depression zu besiegen, glaubt Sarah Spieker, müsse sie nur hart genug arbeiten. Privatisierung von Stress nannte der britische Kulturwissenschaftler Mark Fisher dieses Phänomen. Die Ursache sah Fisher, der selbst unter Depressionen litt und sich 2017 das Leben nahm, vor allem in einer Glorifizierung von Eigeninitiative und Selbstverantwortung. Eigenschaften, denen umso mehr Bedeutung zugeschrieben wird, je weniger sich ein Individuum darauf verlassen kann, sozial abgesichert Teil einer Solidargemeinschaft zu sein.
Wenn diese Privatisierung von Stress sich normalisiert, dann werden noch mehr junge Menschen depressiv. Aber wen schert es? Dann heißt es eben, depressiv sein ist Teil des Lebens. Aber der Zuwachs von Depressionen unter jungen Leuten ist schockierend.
Für Deutschland zeigen Daten der Krankenkassen, dass die Zahl der Depressionsdiagnosen zwischen 2009 und 2017 um rund ein Viertel zugenommen hat. Vor allem bei Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren. Nach Mark Fisher kein Zufall, sondern Folge davon, dass psychische Krankheiten individualisiert und entpolitisiert würden. Literaturwissenschaftler Till Huber.
Das führt dann eben irgendwann zu diesem erschöpften Selbst, wie Alain Ehrenberg das genannt hat. Und ich würde sagen, so gestaltet sich ungefähr heute diese Volkskrankheit Depression.
Die Depression ist die Krankheit einer Gesellschaft, deren Verhaltensnorm auf Verantwortung und Initiative gründet. Gestern verlangten die sozialen Regeln Konformismen im Denken, wenn nicht Automatismen im Verhalten. Heute fordern sie Initiative und mentale Fähigkeiten. Die Depression ist eher eine Krankheit der Unzulänglichkeit. Der Depressive ist ein Mensch mit einem Defekt. Alain Ehrenberg, das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart.
Der Mensch muss immer mehr leisten, geben, initiieren, immer besser sein, sich zugleich weiterentwickeln, noch besser werden. Statt sich gemeinsam gegen diesen Druck zu wehren, versucht jeder für sich, möglichst gut damit zurechtzukommen. Kurse in Achtsamkeit und Zeitmanagement, Karrierecoaching, Joggen und Yoga. Gegen das Gefühl der Unzulänglichkeit in einer Gesellschaft, die Menschen über Arbeit Leistung und Erfolg definiert. Bücher und Texte über Depressionen, die diesen Zwiespalt beschreiben, sind daher vor allem Zeitdiagnosen, sagt Literaturwissenschaftler Immanuel Nova von der Universität Koblenz-Landau.
Gesellschaftsdiagnosen, und zwar Gesellschaftsdiagnosen, die aus politischer Sicht der gesellschaftlichen Struktur oder den systemischen Bedingungen ein sehr schlechtes Zeugnis ausstellen.
Depressionen sind mehr als Einzelschicksale. Darüber sollten wir reden, wenn wir über Depressionen reden.
Depressionen, das Stigma Schwäche. Ein Feature von Carina Schröder. Es sprachen Thomas Hollander, Barbara Becker, Olaf Ölstrom und die Autorin. Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Ralf Perz und die Redaktion hatte Lydia Heller.